Danke für die schöne Musikeinlage. Das ist eigentlich eine schöne Einleitung für die Predigt. Das Thema der Predigt lautet, sage ich diesmal zuerst, mein größter Wunsch. Mein größter Wunsch. Wir haben viele Wünsche in unserem Leben. Ich glaube, das kann jeder bestätigen. Alle Menschen haben Wünsche in ihrem Leben. Es gibt keine Person, die nicht irgendeinen Wunsch hat. Wünsche sind auch nicht verkehrt. Es gibt große und kleine Wünsche, unmögliche Wünsche, unerfüllbare Wünsche oder irgendwelche Wunschträume, die sie gerne erfüllt sehen möchten. Und mit dem Alter wachsen auch die Ansprüche unserer Wünsche meistens. Als Kind wollen wir die schönste Schultasche haben, das beste Spielzeug. Ein 12-Jähriger möchte das schönste Fahrrad haben. Ein 16-Jähriger, der möchte schon das schönste Mofa haben. Und ein 18-Jähriger auch ein Motorrad oder gleich ein Auto. Ja. Aber zuerst muss er einen Führerschein machen. Das ist auch ein schöner Wunsch. Dann meint er, wahrscheinlich, wenn man 18 Jahre ist, bei mir war es ähnlich, dann brauche ich nichts mehr. Wenn ich den Führerschein einmal habe, und das, dann brauche ich nichts mehr. Ja, und als Erwachsener, mit 20 Jahren dann wollen wir frei sein und tun und lassen, was man will. Die Welt anschauen und genießen und heiraten. Und als Erwachsener dann mit 30 Jahren, wenn man jetzt praktisch schon verheiratet ist, lebt man in einer kleinen Wohnung. Dann möchte man eine größere Wohnung haben, ein schöneres Haus, ein schöneres Auto, gut bezahlten Arbeitsplatz und eine führende Position in der Firma. Und es geht praktisch immer weiter mit den Wünschen. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt ist, kriegt jedes Mal Junge. Da kommen immer mehr Wünsche. Ja, das hört eigentlich nie auf. Gibt es überhaupt etwas, wo man sagen kann, das ist mein größter Wunsch. Gibt es so etwas? Ich kann mich erinnern, ich war damals 17 Jahre alt und da gehörte auch dazu unter diesen Wünschen. Ich wollte das Beste aus meinem Leben machen. Das ist ja nicht verkehrt. Aber wie? Wie? Ich kannte damals noch nicht die Bibel und hatte in der Weise keine Anleitung. Später habe ich aber diesen Vers, den wir jetzt aufschlagen wollen, zu Herzen genommen. Im Psalm 119 und in Vers 9. Im Psalm 119 und in Vers 9. Psalm 119 und in Vers 9. Der hat mich eigentlich fasziniert nachher, der Vers. Wie wird ein junger Mann, und ich fühlte mich gleich angesprochen, seinen Weg unsträflich gehen, das wollte ich ja. Nun, hier ist die Antwort, wenn er sich hält an deine Worte. Wenn er sich hält an deine Worte. Nun, was ist unser größter Wunsch? Gibt es so etwas überhaupt, wo man sagen kann, ja, das ist mein größter Wunsch? Ist es vielleicht Ihnen aufgefallen, dass alle diese Wünsche, die ich vorhin erwähnt habe, enden mit dem physischen Leben. Also unser größter Wunsch muss etwas sein, das ewigen Bestand hat. Sonst kann er nicht der größte Wunsch sein. Denn sonst ist er mit diesem physischen Leben zu Ende. Unser größtes und bestes Vorbild ist und bleibt Jesus Christus. Was war der größte Wunsch von Jesus Christus? Was war der größte Wunsch von Jesus Christus? Schlagen wir in Johannes 4 und Vers 34 auf. Wir werden zwei Stellen da lesen, in Johannes 4 und in Johannes 5. Hier sehen wir, was der größte Wunsch von Jesus Christus war, unserem Vorbild. Hier lesen wir in Vers 34 von Johannes 4. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Das war der größte Wunsch von Jesus Christus, als er auf Erden war, und es ist sein größter Wunsch immer noch. Auch jetzt, wo er im Himmel ist. Und schauen wir in Kapitel 5 von Johannes und in Vers 30. Johannes Kapitel 5 und in Vers 30, hier lesen wir etwas Ähnliches, nur anders ausgedrückt. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das war der größte Wunsch von Jesus Christus. Und es sollte auch unser größter Wunsch sein. Wir müssen uns fragen, beinhaltet unser größter Wunsch auch den Willen Gottes? So wie es jetzt hier bei Jesus Christus war. Suchen wir auch den Willen Gottes? Wollen wir Gottes Willen tun? Das klingt natürlich im ersten Moment selbstverständlich. Ja, natürlich wollen wir das tun. Aber durch unser Handeln bestätigen wir, ob wir es tun wollen oder nicht. Durch unser Handeln. Fühlen wir uns verpflichtet, Gottes Willen zu tun? Fühlen wir eine gewisse Verpflichtung, Gott zu gehorchen? Kennen wir überhaupt Gottes Willen? Studieren wir Gottes Willen? Wachsen wir an Erkenntnis von Gottes Willen? Ist es unser größter Wunsch, Gottes Willen zu tun? Wie können wir sicher sein, dass unser größter Wunsch Gottes Wille ist? Wie können wir Gottes Willen in unserem Leben erkennen? Das wollen wir uns heute anschauen. Geschwister, Gott hat uns herausgerufen. Herausgerufen für einen bestimmten Zweck und eine bestimmte Aufgabe. Niemand, der hier sitzt, ist zufällig berufen worden. Nur weil er gerade da war. Nur weil Gott keinen anderen zur Verfügung hatte. Wir sehen das bestätigt von dem Apostel Paulus, dass wir zu dieser Aufgabe berufen worden sind. 1. Korinther 1 und in Vers 1. 1. Korinther 1 und in Vers 1. Hier schreibt Paulus, 1. Korinther 1 und in Vers 1 gleich am Anfang, Paulus berufen zum Apostel Christi, Jesu, durch den Willen Gottes und Sosthenes, unserem Bruder. Sicher, wir sind nicht alle zu den Apostel berufen, das ist klar. Aber wir sind berufen, Gottes Lebensweg zu gehen, sein Werk zu unterstützen, denen er den Aposteln gegeben hat, das Evangelium zu verbreiten. Und auch Paulus suchte, nachdem er von Gott berufen wurde, nicht mehr seinen Willen, sondern dessen, der ihn berufen hatte. Und auch wir sollen den Willen dessen suchen, der uns berufen hat. Eine junge Dame im Teenageralter sagte einmal, und ich zitiere, ich habe mir das aufgeschrieben damals, ich zitiere, ich will mein Leben nicht einfach vergeuden, ich will nicht zur Schule gehen, danach aufs College, um Tierärztin zu werden, nur um dann festzustellen, dass dies nicht die Aufgabe ist, die Gott für mich vorgesehen hat. Also die junge Dame in dem Fall, ja, macht er sich auch Gedanken, wie ich damals. Und vielleicht macht sich das jeder Mensch irgendwie Gedanken darüber. Nun, wir müssen wissen, was ist Gottes Wille. Und Gott hat für jeden von uns einen Plan. Für jeden von uns, ob alt, ob jung, ist ganz egal. Er hat für jeden von uns einen Plan. Gottes Wille für uns persönlich geht weit darüber hinaus, welchen Beruf wir ergreifen, wenn wir heiraten, welche Wohnung wir mieten oder kaufen, in welcher Stadt wir umziehen oder welches Auto wir kaufen. Gottes Plan geht weit darüber hinaus mit uns. Gott möchte, dass wir seine erwachsenen Kinder werden, die kluge und weise Entscheidungen treffen, die sich auf Gottes Wort gründen, die Entscheidungen. Schauen wir in Markus 3, und in Vers 35. Markus 3 und in Vers 35. Und hier lesen wir, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter, sagt Jesus Christus. Der gehört praktisch zu mir. Wie können wir Gottes Willen in unserem Leben erkennen? Mir fällt da ein Spruch ein, ich habe ihn da notiert. Interessant. Und manchmal, das stimmt auch in gewissen Hinsicht. Der Spruch lautet, der Sinn vieler Dinge und Situationen in unserem Leben finden wir nur deshalb schwer, weil wir sie nicht mit Gottes Willen vereinbaren. Darum fällt es uns manchmal schwer. Schauen wir uns einige Prinzipien an, die wir dabei beachten müssen, wie wir Gottes Willen erkennen und in unserem Leben umsetzen können. Der erste Punkt, natürlich, wie wir das auch in der Kurzpredigt so schön gehört haben, bitten wir Gott um Hilfe und um Weisheit. Das ist wichtig. Bitten wir Gott um Hilfe, damit wir seinen Willen erkennen und um Weisheit, ihn auch umzusetzen. Beten ist die beste Möglichkeit, um herauszufinden, was Gott möchte. Wir bitten ja, wir knien vor ihm, wir bitten Gott, hilf mir, deinen Willen zu erkennen. Hilf mir durch deinen Heiligen Geist, führe und leite mich durch mein Leben, damit ich deinen Willen erfülle, nicht meinen Willen. Darum sollten wir, wann immer wir Entscheidungen treffen, zuerst auch beten. Ich glaube, das machen wir sowieso. In Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Und hier sagt Jesus Christus, und es ist ein Versprechen in gewisser Hinsicht, bittet, so wird euch gegeben. Nicht vielleicht. Bittet, so wird euch gegeben. Sicher, wir wissen aus eigener Erfahrung, dass Gott nicht sofort, ja, wenn wir das Wort aussprechen, auch alles da ist, wie ein Tischlein deck dich. Das ist es nicht. Aber welche Eltern würden ihre Kinder so behandeln? Keiner, weil sie wissen aus Erfahrung, dass es nicht gut wäre für ihren Charakter. Und Gott weiß das auch für uns. Lesen wir hier weiter. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Wir werden finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein bietet? Welche Eltern würden das machen? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, ihm eine Schlange bietet? Ja, wenn das wirklich der Fall wäre, dann stimmt etwas nicht. Da würden wahrscheinlich, da ist Krankheit im Spiel oder nicht ganz normal. Ja, und hier werden wir hier in Vers 11 weiterlesen. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, menschlich gesehen, unvollkommen, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, ja, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn darum bitten. Ist doch klar. Und er hat auch die Macht und die Weisheit, die manchmal uns Menschen fehlt. Ja, wo man erst hinterher draufkommt und sagt, ja, das hätte ich anders machen sollen. Ja. Oft ist es ja auch so, dass gerade die Großeltern mit den Enkelkindern anders umgehen als mit den eigenen Kindern, aber das wissen wir ja. Ganz gleich, wie groß oder klein die Entscheidung ist, die wir treffen müssen. Und wir haben viele Entscheidungen zu treffen. Wir sollten uns immer zuerst an Gott wenden, um seinen Willen zu erbitten für unsere Entscheidungen. In Jakobus 1, die Verse 5 bis 6. Und natürlich, das ist hier sind wichtige Verse, denn wer von uns Menschen weiß schon alles? Und wer macht immer die richtigen Entscheidungen? Keiner von uns, mich eingeschlossen. In Jakobus 1, die Verse 5 bis 6. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, dass er sagt, ach, jetzt kommst du schon wieder daher mit derselben Bitte. Gott weiß, wie wir gestellt sind. Der schilt niemanden. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben. Das ist der Unterschied. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer da zweifelt, der gleicht einer Meereswoge. Oh, hin und her, ja, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen, wie eine Meereswoge eben. Jede andere Ausgangsbasis wäre verkehrt, denn nur Gott kennt alle und die Antworten und die richtige Antwort für die richtige Entscheidung. Gott wird vielleicht manche Tür schließen, aber dafür eine andere öffnen, ja, die vielleicht nicht gut wäre, wieder schließen. Wir brauchen auch nicht ängstliche Sorgen machen, ob wir die richtigen Entscheidungen treffen. Auch die Erfahrung habe ich gehört von jemandem. Ja. Ich habe Angst, eine Entscheidung zu treffen. Wir brauchen keine Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich Gott bitte, er soll mir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen, oder er soll mich hindern daran, die falsche Entscheidung zu treffen, es hat auch mit Glauben zu tun. Dann kann ich vertrauen, dass er mir hilft und mich behütet vor einer falschen Entscheidung, die vielleicht mein ganzes Leben durcheinander bringt. Ja, sicher, es kann schon sein, wenn ich gewisse Dinge selbst entscheiden will, weil ich eine gewisse Lust nach irgendetwas habe, dann würde Gott sagen, gut, dann mach einmal diese Erfahrung. Aber ich glaube nicht, dass er uns so weit einen Schaden zu, dass wir so einen Schaden hätten, dass es uns schaden würde in der Charakterbildung. Das nicht. Aber wie Eltern eben für die Kinder sorgen, wo sie sagen, na gut, greifen mal den Herd an, ja, ob er heiß ist. Aber viel mehr wahrscheinlich würden die Eltern eingreifen, dass es nicht mehr passiert. Als Salomo nach seinem Vater David den Königsthron von Israel bestieg, wusste er, dass ihm viele schwere Entscheidungen bevorstanden. Was tat Salomo als erstes? In 2. Chronik 1, die Verse 8 bis 10, Verse 8 bis 10, 2. Chronik 1, Verse 8 bis 10, und hier lesen wir, und Salomo sprach zu Gott, du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner Stadt zum König gemacht. Ja, er sei ein, er hat sich gedemütigt hier. So lass nun, Herr Gott, dein Wort an meinem Vater David wahr werden. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie der Staub auf den Erden. So gib mir nun viel Geld und Reichtum und Macht und Stärke. Nein, hier sehen wir die Einstellung, die Salomo gehabt hatte. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe. Denn wer kann dein Volk, dein großes Volk, richten? Da sprach Gott zum Salomo, weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten hast um Reichtum, noch um Geld, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod, noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe. So sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben, wie er gebeten hatte. Dazu, sagt Gott, will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nicht haben werden. Ja, für das hat er nicht gebeten. Gott hat ihm das zusätzlich gegeben. So kam Salomo von der Höhe und so weiter. Weil Salomo zuerst Gott suchte und ihn als den Ursprung aller rechten Erfüllung anerkannte, schenkte ihm Gott Weisheit und auch Einsicht. Selbst wenn wir zu einer jenen Entscheidung gezwungen werden, Geschwister, was in unserem Leben vorkommt, in meinem Leben ist es vorgekommen, in Ihrem Leben wird es vorkommen, wo wir ganz plötzlich vor einer Situation stehen, die müssen wir entscheiden, können wir nicht warten bis morgen. Haben wir die Zeit oder sollten wir uns die Zeit nehmen, auch wenn es nur einen Augenblick ist, zu einem kurzen Gebet, wenn wir sagen können, Vater, hilf mir, was ist dein Wille in dieser Hinsicht? Hilf mir in dieser Entscheidung. So viel Zeit muss sein. Wenn wir Gott unsere Sorgen vortragen und ihm für seine Antwort danken, wird er uns in der Entscheidung führen. Er wird uns führen, die für uns am besten ist. Und uns dadurch inneren Frieden auch geben und Ruhe. Wir können in dieser Entscheidung ruhen. Wir können inneren Frieden auch haben, weil wir sicher sind, wir haben uns zuerst an Gott gewandt. Wir können inneren Frieden dadurch auch haben. Eine Art und Weise, wie Gott die Gebete beantwortet, in denen wir nach seinem Willen fragen, ist, uns zu zeigen, wie er denkt und was er in der Bibel, dem Wort Gottes, für uns aufgezeichnet hat. Ja, darin können wir auch seinen Willen erkennen. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Studieren wir Gottes Willen in seinem Wort? Wenn wir sein Wort nicht studieren, wird es für uns sehr schwer sein, seinen Willen zu erkennen. Wie sollen wir denn auch? Wir müssen Gottes Wort studieren. Denn das Wort Gottes ist für uns die geistige Speise. Wir nehmen, wenn wir lesen, wir nehmen diese Speise auf in uns. Wie wir das tägliche Brot, wie wir unsere physische Speise aufnehmen und unser physisches Leben ernähren, ernähren wir uns durch das Wort Gottes unser geistliches Leben. Eigentlich ganz einfach. Ja, nur die Umsetzung ist schwieriger manchmal. Gottes Gebote widerspiegeln den Willen Gottes. Seinen Charakter. Sie widerspiegeln seinen Charakter. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, in denen Gott uns Rat gibt und uns dadurch seinen Willen auch erkennen lässt. Es gibt viele Beispiele in der Bibel. Geschwister, eines müssen uns sicher sein. Die Bibel, Gottes Wort, ist ein Lehrbuch für alle Menschen und besonders für uns, die wir an ihn glauben. Und eine Geschichte von menschlichen Fehlern. Ja, dieses Lehrbuch, die Bibel, ist eine Geschichte von menschlichen Fehlern, Erfolgen, von menschlichen Erfolgen, von menschlichen Belohnungen und auch Bestrafungen. Ist alles drin, was wir brauchen. Ist alles drin. Es umfasst die ganze Skala menschlicher Erfahrungen hier drinnen. Als die Israeliten aus Ägypten auszogen, mussten sie viele Entscheidungen treffen. Manche davon erwiesen sich als richtig. Viele davon als falsch. Und diese Beispiele können eine zusätzliche Hilfe für uns sein. Wir brauchen nicht alle Fehler machen, die die Israeliten gemacht haben oder die Salomo gemacht hat. Aber wir können von denen lernen. Es soll für uns wie ein Vorbild sein. Und das lesen wir in 1. Korinther 10. In 1. Korinther 10, die Verse 1 beginnend. 1. Korinther 10. Ich will euch aber, liebe Brüder, schreibt Paulus zu den Gläubigen in Korinth, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und das Meer. Es war symbolisch wie eine Taufe. Und haben alle dieselbe Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ja, viele Menschen wissen nicht, dass Jesus Christus der Gott des Alten Testament war. Das heißt, der Gott, der mit Mose gesprochen hat und so weiter. Ich lese weiter hier. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Gefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Die jetzt das lesen, uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, stand auf, um zu tanzen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben, und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen. Hier sehen wir wiederum, dass hier Christus gemeint ist. Wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von der Schlange umgebracht. Murrt auch nicht wieder, wie einige von ihnen gemurrt haben und wurden umgebracht durch den Verderber. Ja, sie hatten viel gemurrt. Der Mose musste viel einstecken. Ja, aber im eigentlichen Sinne war es ein Murren gegen Gott. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Es ist für uns zum Nachlesen und uns das als Beispiel zu nehmen. Gott kann uns klar machen, was sein Wille für uns ist, indem er uns sowohl allgemeine Prinzipien als auch spezifische Verhaltensbeispiele für bestimmte Situationen aufzeigt in der Bibel. Und durch das ständige Studieren und Nachdenken über Gottes Wort wird aus den Fehlern und wie aus den Fehlern anderer lernen können, die Beispiele hier, ja, wo wir sie in unserem Leben vermeiden können. Zum Beispiel auch hier in Lukas 12, ein Beispiel. In Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Lukas 12, ein Gleichnis, das wir, die meisten von uns, gut kennen. Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Der reiche Kornbauer ist die Überschrift. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich denn tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Er hatte einen Einfall. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Nun, das ist ihm normalerweise nicht schlecht, ja. Wenn man sieht, man hat gut getragen und Gott segnet einem, dann kann man ja das machen. Aber die Lektion kam erst jetzt. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und hab guten Mutes. Er verließ sich auf diesen Reichtum. Und das war das Problem. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du da alles angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Das war das Problem. Nicht, dass er gesagt hat, gut, ich baue größere Scheunen. Nur, dass er sich auf den Reichtum verlassen hat. Das war das Problem. Er konnte ihm nicht retten. Er verließ sich auf den Reichtum. In Matthäus 6, Vers 33, wo Jesus Christus eindeutig sagt, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach großen Scheunen. Nein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Das wird euch alles zufallen, was ihr braucht. Gott weiß, was wir brauchen. Er weiß, dass wir in dieser Welt Geld brauchen, um zu überleben. Sonst werden wir zum Notfall, ja, Sozialfall. Das will er auch nicht haben. Jesus selbst sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und dein Wort, wie wir im Psalm lesen, braucht man nicht aufschlagen, ist meines Fußes Leuchte. Benutzen wir eine Konkordanz, wenn wir Hilfe brauchen beim Auffinden bestimmter Themen. Wenn Sie ein Thema haben, was Sie interessiert, benutzen Sie eine Konkordanz oder irgendetwas, damit Sie das Beispiel finden. Und wenn man die Bibel studiert, ich weiß das aus eigener Erfahrung, mit einem Thema im Sinn, das möchte ich jetzt sehen. Was sagt die Bibel dazu, zu der Situation, in der ich jetzt bin? Dann hat das Bibelstudium eine ganz andere Bedeutung. Es wird eine ganz andere Bedeutung gewinnen. Wir müssen aber den Zusammenhang beachten. Ja, wenn man nur so Verse rausnimmt und sagt, da gibt es viele Beispiele. Wir müssen den Zusammenhang beachten, in welcher Kultur, in welcher Situation Dinge gesagt worden sind. Wir müssen alle Möglichkeiten bedenken und abwägen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir unseren Verstand gebrauchen, den er uns gegeben hat, dass wir überlegen, dass wir beobachten, die Vor- und Nachteile bedenken, bevor wir unsere Entscheidungen treffen. Und wir müssen immer bedenken, die Sünde steht im Widerspruch zu Gottes Willen. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dass Sünde beinhalten würde, müssen wir überlegen, ist das die richtige Entscheidung? Sünde ist, wenn man den eigenen Willen vor Gottes Willen stellt. Wenn ich sage, ich will nur in dieser Situation würde ich gerne meinen Willen haben. Lass mir nur dieses eine Mal meinen Willen. Wäre das richtig? Ich glaube, das wissen wir gleich am Anfang. Das ist nicht das Richtige. Wenn einer der Vorteile bedeuten würde, dass wir Gott gegenüber ungehorsam sein müssen, dann haben wir die Antwort schon für die Entscheidung. Gott möchte sowohl kurzfristig als auch langfristig für uns das Beste haben. Nicht nur kurzfristig etwas genießen. Er hat unser ganzes Leben im Sinn. Er möchte, dass unser ganzes Leben ein Erfolg wird. Und dazu gehört auch das ewige Leben, das im Sinn hat. Und wenn wir wissen, dass dieses Leben für uns eine Ausbildung ist, dann fällt es uns leichter. In diesem Punkt haben wir gesehen, dass wir, dass Gottes Gebote den Willen Gottes widerspiegeln. Und das müssen wir studieren, die Bibel. Punkt 3. Führt uns zu Punkt 3. Holen wir Rat ein. Rat einholen ist nicht schlecht. Wie sehr wir auch versuchen mögen, unsere Entscheidungen von allen Seiten zu sehen und in Betracht zu ziehen, wir sind immer noch durch unsere eigenen Erfahrungen und Perspektiven beschränkt. Wir wissen nur das, was wir wissen. Mehr wissen wir nicht. In Sprüche 11 und Vers 14, ich zitiere das nur, Sie können es notieren, wo viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Das sind die Sprüche, steht auch in der Bibel. Wenn wir um Rat fragen, sollten wir aber unbedingt beachten, dass wir jemanden fragen, der in dieser Angelegenheit schon Erfahrung und gut informiert ist. Ja, die Eltern vielleicht, ja, auch wenn sie alt sind, ja, auch wenn sie 60, 70 Jahre alt sind, ältere Menschen können sehr weise sein, auch wenn sie gebrechlich sind, auch wenn sie alt sind. Verlassen wir uns nicht auf Stammtischberater. Geht meistens in die Hose. Ja, die haben alles Mögliche für Dinge. In Sprüche 16 und in Vers 9, ich zitiere das auch, Sie können es aufschlagen, wenn Sie wollen. Wir wollen dann auch in Sprüche 19, schlagen wir Sprüche 16 und in Vers 9 auf. Sprüche 16 und in Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass Gott uns lenkt. Gott möchte auch, dass wir Entscheidungen treffen, sonst bleiben wir unmündig. Und das will er auch nicht. Er will, dass wir Entscheidungen treffen, aber wir glauben, dass er es lenkt, unsere Entscheidungen, so wie es hier steht. Schauen wir in Sprüche 19. In Sprüche 19, die Verse 20 bis 21. Höre auf Rat und nimm Zucht an, dass du hernach weise wirst. Darum geht's. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, auch in Frauenherzen, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Das ist, was wir wollen. Das ist, was wir wollen. Wir haben viele Pläne und Wünsche und alles Mögliche. Darum ist Rat einzuholen in Verbindung mit Gebet so wichtig. Und Geschwister, es gibt nichts Ermutigerendes als ein erhörtes Gebet. Ich glaube, jeder hat diese Erfahrung in unserem Leben schon gemacht. Wenn wir beten und wir sehen, dass Gott es erhört. Es ist sehr, sehr ermutigend. Weil wir uns ja von Gott leiten lassen wollen, seinen Willen soll ja geschehen. Natürlich können wir, das ist auch klar, wenn Sie drei verschiedene Leute fragen, dann bekommen Sie drei verschiedene Meinungen. So, jetzt sind wir wieder dort, wo wir am Anfang sind, vielleicht. Aber wie halten wir den besten Rat? Vergleichen wir die Ratschläge, die wir bekommen, mit dem Wort Gottes. Nicht mit unserem, sonst haben wir vier Meinungen. Sondern mit dem Wort Gottes sollen wir diese Ratschläge bedeuten. Und wir sollen ja uns als Geschwister einander beraten. Wenn wir können fragen, ja, wenn wir jemand gut kennen, den wir etwas anvertrauen, wo wir ihn weiß, der erzählt das nicht gleich oder die erzählt das nicht gleich überall her, dann können wir fragen als Freunde und Freundinnen, was meinst du? Wie soll ich das machen? Vergleichen wir die Ratschläge mit Gottes Wort. Nur so können wir Gottes Willen erfahren. Wir können uns folgende Fragen stellen. Ist es wirklich gut für mich, wenn ich eine Entscheidung triff? Sicher, nicht immer hat man die Zeit, aber wenn man Zeit hat, große, wichtige, langfristige Entscheidungen zu treffen, dann ist es wertvoll, solche Fragen zu stellen. Ist es wirklich gut für mich? Wird es mein geistliches Wachstum behindern oder fördern, die Entscheidung, die ich treffe? Wird es mich abhängig machen von materiellen Dingen oder in Versuchung führen, die Entscheidung, die ich treffe? Wird es mich abhängig machen von materiellen Dingen? Wird es einen positiven Einfluss auf den Glauben anderer haben? Denn wir sollen schon in dieser Hinsicht auch auf unsere Geschwister, auf andere Mitmenschen, ja, Rücksicht nehmen? Würde es jemanden verletzen oder schaden? Wie würde Jesus Christus entscheiden? Das ist doch die beste Frage, die man stellen kann. Und nach meinen Erfahrungen, und ich mache das öfters, dass ich frage, wie würde Jesus Christus jetzt handeln in dieser Hinsicht? Und ich kann Ihnen sagen, 80-90% der Fragen weiß man dann. Aber nicht alle. Es ist nicht in jeder Situation, dass wir sagen können, wie würde Jesus Christus handeln. Ich glaube, Gott möchte auch, dass wir unseren Verstand einsetzen. Aber wenn wir uns fragen, was ist mein Motiv? Was ist mein Motiv in dieser Entscheidung? Ist es Habsucht oder Selbstsucht? Möchte ich das aus Lust haben, diese Dinge? Ich glaube, dann können wir auch unter Umständen sehen, ob es die richtige Entscheidung ist. Das führt uns zum vierten Punkt. Sollen wir bei unseren Entscheidungen auf ein Zeichen warten? Oder auf ein Wunder, ja? Sollen wir auf ein Zeichen, unter Anführungszeichen, warten, ja, bis Gott handschriftlich an der Wand das hinschreibt, ja, was wir tun sollen? Doch selbst wenn wir alle bisherige genannten Punkte anwenden, kann es sein, dass wir noch immer nicht genau wissen, ob es Gottes Wille ist. Es gibt verknifflige Situationen. Es gibt diese Grauphasen. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Es ist nicht schwarz-weiß. Es gibt manchmal Dinge, die sind nicht so einfach. Und Gott weiß das auch. Ja, und wir müssen lernen daraus. Wir sehen in Gottes Wort, dass Gott manchmal seinen Willen durch unverkennbare Zeichen und Wunder offenbart hat. Das hat er auch. Wie bei Gideon zum Beispiel, ja. Der hat ihm, gib mir ein Zeichen, ja. Doch die meisten Wunder in der Bibel geschahen im Zusammenhang mit Schlüsselereignissen. Nicht mit unseren persönlichen Entscheidungen in Gottes Plan oder anderen besonderen Umständen. In der heutigen Zeit, in unserer heutigen Zeit, hat Gott seinem Volk, uns, jeden einzelnen von uns, den Heiligen Geist zur Verfügung gestellt. Und um Leitung, damit er uns Leitung und Führung gibt. Das sehen wir in Johannes 16. In Johannes 16, die Verse 12 bis 13. Johannes 16, die Verse 12 bis 13. Hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich habe euch noch viel zu sagen. Und Geschwister, ist es nicht bei uns auch manchmal so, dass wir manche Dinge noch gar nicht begreifen in unserem Leben? Ja, auch wir können manches noch nicht verstehen. Wir müssen Gott Zeit lassen, sozusagen. Wir müssen demütig sein, wenn wir eine Frage nicht verstehen. Gott wird uns bei der Zeit, wo wir es verstehen, es sagen. Noch einmal, ich habe euch noch viel zu sagen, sagt Jesus seinen Jüngern, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen oder nicht verstehen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Das ist, was wir beten sollen. Er hat uns seinen Heiligen Geist zur Verfügung gestellt und wir sollen bitten in den Entscheidungen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird, was er hören wird, das wird er reden und zukünftig ist, was er, wird er euch verkündigen. Heute spricht Gott zu uns meistens durch sein geschriebenes Wort der Bibel. Hier steht drin, was wir tun sollen. Die Leute früher, vor tausenden von Jahren, die hatten das nicht so, dass sie es so lesen können wie wir heute. Im Mittelalter konnten viele nicht lesen und hatten nicht die Bibel zur Verfügung. Sie waren angewiesen auf das, was sie hören, was sie gehört haben. Sicher könnte Gott auch uns ein Zeichen geben. Na klar, könnte auch. Vielleicht manchmal macht er es eben auch, wie er es bei Gideon getan hat. Ja, wenn Sie das mit Gideon nachlesen wollen, in Richter 6 steht das. Aber es scheint so, als sei es in vielen Fällen Gottes Wille, dass wir lernen sollen. Lernen sollen, weise Entscheidungen zu treffen. Nachdenken darüber, abwägen, wie sollen wir das machen, ja, mit Gottes Hilfe und Führung, ja, dass wir abwägen, um die weise, richtige Entscheidungen zu treffen. Für unsere Aufgabe auch, für später im Reich Gottes. Gottes Wille für uns persönlich, das habe ich schon erwähnt, geht weit darüber hinaus, ja, welchen Beruf oder welche Wohnung wir mieten. Gott möchte, dass wir seine erwachsenen Kinder werden, die kluge und weise Entscheidungen treffen. Das ist, was er möchte. Das möchte, menschlich gesehen, jede Eltern wollen das auch für ihre Kinder. Unser himmlischer Vater möchte in uns seinen heiligen Charakter schaffen. Und das braucht Erfahrung, auch manchmal, dass man hinfällt, dass man die falsche Entscheidung trifft, um daraus zu lernen. Und jemand hat einmal gesagt, eine falsche Entscheidung ist nur dann eine falsche Entscheidung, wenn man nichts daraus gelernt hat. Dann ist es eine falsche Entscheidung. Denn er möchte in uns seinen Charakter, seinen heiligen Charakter entwickeln, damit wir so denken und handeln wie er, damit er uns eine Aufgabe geben kann und wissen kann, die Person oder mein Kind wird so entscheiden, wie ich entscheiden würde. Jesus selbst machte eine erstaunliche Aussage. Ja, in Matthäus 8, Vers 48, ja, wo es steht, darum sollt ihr vollkommen werden, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, darum sollt ihr vollkommen sein, steht in der Lutherbibel, aber wir sind nicht so vollkommen jetzt. Aber wir sollen so vollkommen werden, wie unser Vater im Himmel. Gott möchte, dass wir unsere Entscheidungen klug treffen und ihn dabei einbeziehen. Er möchte, dass wir kluge Entscheidungen treffen, aber ihn dabei einziehen. Das heißt, wir sollen die Dinge tun, die uns in der Bibel Gottes Willen offenbaren. Manchmal, und das ist auch gut zu verstehen, kann es sogar notwendig sein, Gott zu bitten, dass sein Wille in unserem Leben geschehe, gegen unseren Willen und Ansichten. Das kann auch sein, um uns vor Schaden zu bewahren. Um uns vor Schaden zu bewahren. Denn auch wir können falsch liegen. Auch wir sind Menschen und können falsch liegen in unserer Meinung. Und wir müssen Gott bitten, zeig uns die richtige Meinung. Und das kann sein, dass Gott uns zeigt, wir liegen falsch. Um Gottes Willen zu erkennen, brauchen wir unbedingt eine enge Beziehung zu unserem himmlischen Vater und unserem Erlöser und Fürsprecher Jesus Christus. Und wir müssen uns selbst fragen, haben wir den täglichen Kontakt zu unserem Schöpfer regelmäßig? Dass wir regelmäßig unser Gebet einplanen in unserem Leben, in unserem täglichen Leben. Das Bibelstudium einplanen, so wie wir das Essen einplanen. Und wenn wir fasten, was wir in der Kurzpredigt gehört haben, können wir die Zeit nützen, um für Gebet und Bibelstudium noch dazu. Sprechen wir mit Gott über unsere Sorgen, über unsere Wünsche, über unsere Probleme, die wir haben. Er weiß es sowieso. Aber wenn wir unser Herz ausschütten, wir sollen unser Herz ausschütten. Er versteht uns. Wir brauchen uns nicht vor ihm schön darstellen, ja, dass wir, weil wir gut sind. Er weiß sowieso, wie wir sind. Ja, wir können eigentlich vor ihm in Demut kommen und praktisch so sein, wie wir sind. Mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern. Und Gott wird uns helfen. Er wird mit unseren Stärken arbeiten und in unseren Fehlern wird er uns helfen. Sprechen wir mit Gott darüber. Wie gut kennen wir seinen Plan für den Menschen, für die Menschen, für uns selbst? Wie kennen wir seinen Plan für uns selbst und für die ganze Menschheit? Wenn wir unseren Teil getan haben, um die richtige Entscheidung zu treffen, dann können wir mit Zuversicht entscheiden, nicht ängstlich. Gott möchte nicht einen ängstlichen Menschen haben. Wenn wir das getan haben, im Gebet, ihm gebeten haben, aufrichtig, Herr, zeig mir deinen Willen, hilf mir in dieser Entscheidung, dann sollen wir aufstehen und die richtige Entscheidung treffen. Und wenn es sich nachher herausstellt, dass sie falsch war, dann können wir auch sicher sein, dass Gott uns trotzdem vor dem Schaden bewahrt. Wir können ihm bitten, sein Vater, und er wird uns helfen. Aber wir haben was daraus gelernt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Manchmal müssen wir aus Erfahrung lernen. Und das heißt, wir müssen den heißen Ofen kurz angreifen. Ja, das ist nicht angenehm. Und wenn wir das getan haben und wir haben aus Liebe zu Gott, wir gehen seinen Lebensweg aus Liebe zu Gott, dass wir aufrichtige Liebe haben, das können wir auch beten. Ich meine, es vergeht fast keinen Tag, wo man sagt, Herr, hilf mir, dich zu lieben, wie du mich liebst. Ist das überhaupt möglich? Ja, eigentlich ist es möglich. Wenn er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, wo die erste Frucht, beziehungsweise die erste Facette der Frucht, weil es ist nur eine Frucht, Liebe ist, er schenkt uns diese Liebe durch seinen Heiligen Geist, wir geben seine Liebe praktisch ihm zurück. Wunderbarer Kreislauf, wenn man das versteht. Und wenn wir diese Liebe haben, Geschwister, dann können wir zuversichtlich in Römer 8 und in Vers 28 die Stelle für uns praktisch in Anspruch nehmen. Eine Lieblingsstelle von mir. Aber es ist auch eine wunderbare, ermutigende Stelle. In Römer 8 und in Vers 28. Wir wissen, das ist eine Zuversicht, wir wissen, aber dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nicht nur einige oder die meisten oder die wichtigsten, nein, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Geschwister, wenn Gott sagt, er weiß alle unsere Haare, die sind gezählt auf unserem Haupt. Ich habe heute in der Früh im Gebet nachgedacht darüber, weil ich jemand mir mal die Frage gestellt hat, lenkt Gott alles in unserem Leben? Weiß Gott alles? Ist alles für uns zum Besten? Und die Person meinte auch die kleinen Dinge, ja, ob ihr das Blatt Papier runterfällt oder was immer, über alles eben. Erst war ich vielleicht kurz ein bisschen unsicher damals, aber jetzt nicht mehr. Wenn Gott meine Haare, alle Haare auf meinem Kopf weiß, ja, dann wird es ihm auch wichtig sein, wenn mir jetzt die Notizen runterfallen, die vielleicht wichtiger sind, ob mir ein Haar ausfällt. Ich glaube, dass Gott alles weiß und ich bin froh darüber. Ich bin froh darüber. Geschwister, unser größter Wunsch sollte sein, für Gott eine Freude zu sein. Für Gott eine Freude zu sein, wie gehorsame Kinder für ihre Eltern eine Freude sind. Und das sind wir, wenn wir seinen Willen tun. Auch Paulus suchte, nachdem er von Gott berufen wurde, er suchte nicht seinen Willen, sondern dessen, der ihn berufen hatte. Ich glaube, jeder von uns würde sich wünschen, dass wir auch sagen können, am Ende unseres Lebens, wie der Apostel Paulus in seinem Brief an Timotheus. In 2. Timotheus 4, die Verse 7 bis 8. 2. Timotheus 4, die Verse 7 bis 8. Ich wäre froh, wenn ich das auch sagen könnte, und ich bemühe mich darum. 2. Timotheus 4, beginnend in Vers 7. Und hier schreibt Paulus an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Wunderbare Aussage. Wer sagt, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Alle, die wir hier sitzen. Ja, haben wir den guten Kampf gekämpft. Gott hat uns heute berufen, unser Leben als ein Licht leuchten zu lassen, als eine Art lebende Werbung zu sein für seinen Lebensweg, für unsere Mitmenschen. Und das ist eine Art, das Evangelium zu predigen, ja, die Botschaft, die gute Nachricht hinauszutragen. Gottes Willen zu tun, ist der größte Wunsch, den man haben kann. Es ist der größte Wunsch als sterblicher Mensch, den man haben kann. Weil er über unser physisches Leben weit hinausgeht. Wenn ich heute in diesem physischen Leben Gottes Willen tun will, aus meinem ganzen Herzen, dann kann ich sterben oder leben oder auferstehen. Ich werde denselben Wunsch wiederum haben für alle Ewigkeit, wenn ich auferstehe. Wenn ich Gott liebe aus meinem ganzen Herzen, dann werde ich diese Liebe, wenn ich sterbe, auch in der Auferstehung haben. So einfach ist es. Ich möchte Johannes 6, Vers 38 zitieren, was Jesus gesagt habe. Ich schlage das jetzt nicht auf, aber ich zitiere es. Nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wir sind heute berufen, Gottes Lebensweg zu gehen. Wir sind heute berufen, das Evangelium zu unterstützen. Wir sind heute berufen dazu, ihn zu gehorchen, ja, die ersten vier Gebote zeigen uns, von den 10 Geboten zeigen uns, wie wir Gott anbeten sollen. Und die letzten 6, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Und in den ersten vier Geboten, wie wir Gott anbeten sollen, ist auch der Sabbat behalten. So sollen wir Gott anbeten. Und der Mittelpunkt des Sabbats ist die Versammlung, wo wir die Predigt hören. Und ich will das jetzt nicht aufschlagen in Römer, wo es steht, ja, da kommt der Glaube aus der Predigt. Ja, wenn ich es aber nicht höre, kommt kein Nichts aus der Predigt. Jesus als der Sohn Gottes suchte nicht seinen Willen, um sich selbst ins beste Licht zu stellen, sondern er gab seinem Vater die Ehre. Die Antwort auf die Frage, gibt es überhaupt etwas, was mein größter Wunsch sein kann? Ja, es gibt etwas, was mein größter Wunsch ist. Der größte Wunsch von Jesus Christus war, den Willen seines Vaters zu tun, der ihn gesandt hat. Und das war der größte Wunsch von ihm, und darum sollte es auch unser größter Wunsch sein, Gottes Willen zu tun nach dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus.